Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, heute unter euch zu sein, einmal von hier vorne. Und das heutige Thema lautet, was ist eigentlich das Problem? Und wir wollen uns vor allem mit zwei Fragen beschäftigen. Weshalb starb Jesus am Kreuz und was heißt es eigentlich, an Jesus zu glauben? Um diese Frage auf den Grund zu gehen, müssen wir an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückkehren. Adam und Eva, die lebten im Garten Eden und die freuten sich über die persönliche Gemeinschaft mit Gott in Harmonie. Und Gott versprach ihnen, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Also die beiden waren richtig glücklich. Sie lebten in aller Freiheit und in paradiesischen Zuständen. So lange, bis Satan auftrat. In der Gestalt einer Schlange. Und sie versuchte die beiden. Machte ihnen Gott schlecht. Stellte ihnen Gott als einen Lügner dar. Und sagte ihnen, ihr werdet sicher nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Im Gegenteil, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Mit anderen Worten, dann könnt ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen. Und ihr seid gegenüber niemandem mehr verantwortlich. Ihr habt völlige Freiheit, das Leben zu genießen. War das ein Versprechen? Und das lockte sie. Und sie gingen darauf ein. Sie misstrauten Gott. Vertrauten der Schlange und aßen, das ihnen angedeutet hat. Und was war die Folge? Genau wie Gott es ihnen angedeutet hat, sie starben. Zwar nicht körperlich, aber sie verloren die persönliche Gemeinschaft mit Gott und konnten nicht mehr im Paradies leben. Und statt dass sie nun die versprochene Freiheit genießen konnten, kamen sie unter den Einfluss Satans. Ja, worin bestand denn eigentlich die Sünde des ersten Menschenpaares? Es war keine moralische Sünde. Man konnte ihnen weder Diebstahl, Betrug noch Mord vorwerfen. Ihre eigentliche Sünde bestand darin, dass sie sich selbst verwirklichen wollten. Das Leben gestalten ohne ihn. Und das ist das eigentliche Problem für uns Menschen. Was ist das eigentliche Problem? Unter dieser Trennung von Gott leben wir seit dem ersten Sündenfall. Wir sind von Natur aus von Gott getrennt. Und zwar unabhängig davon, wie wir leben. Ob wir uns Mühe geben, besonders fromme Leute zu sein, ob wir uns Mühe geben, anständig durchs Leben zu gehen, freundlich zu sein und so weiter. Und wir haben hier ein Bild. Der Kreis ist unser Leben. Der Stuhl in der Mitte ist unser Thron, ist der Thron, auf dem regiert wird. Und die Situation von Adam und Eva nach dem Sündenfall war genau diese. Sie wollten sein wie Gott. Selbst über ihr Leben bestimmen, es unabhängig von ihm in die Hand nehmen. Und Gott war außerhalb ihres Lebens. Sie mussten ja das Paradies verlassen. Und von Natur aus sind auch wir so getrennt von Gott. Und das ist das große Problem. Satan versucht uns Gott vor Augen zu malen als einer, der uns einschränkt, der uns die Freiheit nimmt, der uns zwingt, der von uns fordert, der uns in die Enge treibt und so weiter, der uns das Leben verdirbt. Und als ich konfirmiert war, also nach dem biblischen Unterricht, da war ich nicht bereit, mich auf Gott einzulassen. Für mich war er irgendwie ein Spielverderber, der mir verbietet, was ich liebe und was mir gefällt, und der von mir erwartet, was mir nicht gefällt. Und ich sagte mir, ich bin jung, ich habe das Leben vor mir, ich will frei sein, ich will das Leben genießen, ohne Gott. Ich ging damals zwar auch in die Jugendgruppe und eigentlich weniger wegen Bibelarbeiten, sondern vor allem, um meine Kollegen zu treffen. Und wenn es dann mal einen Film, ein Spiel oder einen Bötliabend auf dem Zürichsee gab, ich bin in Zürich aufgewachsen, ja, dann war ich natürlich begeistert dabei. Und ja, schließlich die Bibelarbeiten, damit musste man leben. Ja, und ich weiß nicht, wenn du jetzt dieses Bild siehst, könnte das sein, dass dein Leben vielleicht auch so irgendwie aussieht, so wie es für mich damals aussah? Du bist hier im Gottesdienst, pflegst den Kontakt mit den Leuten hier, die ein- und ausgehen. Du singst die Lieder mit, du stehst auf zum Segen. Du hast vielleicht eine eigene Aufgabe da in der Gemeinde. Du gibst mir Mühe, ein guter Mensch zu sein, freundlich zuvorkommen. Und doch ist Gott außerhalb deines Lebens, hier angedeutet mit dem Kreuz. Weshalb? Weil du über dein Leben bestimmen möchtest. Und vielleicht lebst du genau wie ich damals, nach dem Motto, ohne Gott kannst du das Leben viel besser genießen. Aber das ist ein Trugschluss. Das sind Einflüsterungen Satans, der uns nur unser Vertrauen zu Gott vermiesen will, damit er Macht bekommt über unser Leben. Im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, lesen wir im ersten Teil des Verses diese Worte. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und ist interessant, hier ist wieder die Rede von der Sünde, einzeln, nicht von Sünden. Was ist denn hier mit der Sünde gemeint? Jesus ist einmal mit seinen Jüngern zusammen und dann kommt er mit ihnen auf die Sünde der Menschen zu sprechen. Und er sagt dann zu ihnen, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, dass sie sich mir nicht anvertrauen, dass sie in eigener Regie leben. Auch hier erkennen wir, Sünde ist keine moralische Sünde, sondern hat mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Was ist denn die Folge der Sünde? Wir bekommen Lohn. Ist ja großartig. Lohn bekommen wir für das, was wir arbeiten, was wir leisten. Da haben wir Anspruch darauf. Wir haben es verdient. Und hier wird uns gesagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und was ist mit dem Tod gemeint? Trennung. Und die Bibel kennt drei Arten von Tod. Da gibt es den körperlichen Tod. Der ist uns ja am nächsten. Damit fangen wir an. Der Tod, der körperliche Tod beginnt, wenn die Seele und der Geist des Menschen vom Körper getrennt werden. Dann ist er leblos und reagiert nicht mehr. Das Leben ist weg. Die Bibel spricht von einem geistlichen Tod und beschreibt damit das Leben eines Menschen, dessen Geist vom Geist Gottes getrennt ist. So kann also einer körperlich lebendig sein und geistlich tot. Also ohne Verbindung zu Gott, so wie wir es vorher auf dieser Skizze gesehen haben. Und Paulus kommt im Epheserbrief darauf zu sprechen, wenn er den Christen schreibt, aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Also ohne Beziehung zu Gott. Und die Bibel spricht von einem ewigen Tod. Der tritt ein, wenn der Geist und die Seele eines Menschen für immer von Gott getrennt wird. Gott sagt dem Hölle. Es ist ein Ort der Qual für immer. Das bedeutet, ohne irgendeine Chance für immer getrennt zu sein. Ewig. Und wir merken, Sünde ist nicht eine Bagatelle, sondern hat Konsequenzen für das Leben hier und ewig. Und wie sieht denn Gottes Antwort aus auf die menschlich gesehen so hoffnungslose Lage? Wir lesen im zweiten Teil vom Vers 23, Römer 6. Das Geschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir lesen hier von einem Geschenk. Was ist denn ein Geschenk? Ein Geschenk ist etwas, für das wir nicht zu arbeiten haben. Wir können ein Geschenk nicht verdienen. Und wir haben keinen Anspruch auf ein Geschenk. Und wie kommen wir denn überhaupt zu einem Geschenk, ohne dass wir es mitlaufen lassen? Weil jemand anders die Kosten übernommen hat, kann er uns etwas schenken. Und nun lesen wir hier, dass Gott uns ein Geschenk macht. Das ist fast unglaublich. Wir Menschen, die den Eindruck haben, ich kann ja gut ohne Gott leben, ich komme ohne ihn aus und es gefällt mir gut so, dass dieser Gott uns Menschen das größte Geschenk macht, indem er die Kosten übernimmt. Er schickt Jesus auf diese Erde, damit er stellvertretend für deine und meine Schuld sein Leben hingibt und die Strafe trägt für unsere Sünde. Das ist unglaublich. Und durch ihn finden wir Versöhnung mit Gott und bekommen wir ewiges Leben, eine unzerbrechliche Leben mit Gott, das schon hier beginnt. Eine Beziehung zu ihm, die nie mehr auseinandergeht. Der Leiter der christlichen Studentenarbeit, VBG, drückt das so aus. Das Kreuz offenbart die Krankheit der Menschheit, die Sünde. Im Sinne von Misstrauen gegenüber Gott oder Emanzipierung von Gott. Gleichzeitig offenbart das Kreuz Gott als den Gott, der in seiner Liebe so weit geht, dass er dem Menschen entgegenkommt und für ihn sogar bis in den Tod geht. Das ist unglaublich. Gott zahlt den Preis für uns, damit er uns dieses ewige Leben schenken kann. Damit wir mit ihm versöhnt werden. Ein paar Jahre nach meiner Konfirmation, da stand auf dem Jugendgruppenprogramm ein Thema, das mich stach. Was habe ich davon, an Gott zu glauben? Ich sagte, nein, das geht nicht. Da muss ich kneifen. Also da gehe ich nicht hin. Ich kann dir nichts sagen, weil ich nicht an Gott und Jesus glaube. Und ich entschied mich, mit zwei Kollegen auf den Uetliberg Schlitten zu gehen. Es hatte gerade frisch geschneit. Und es kam zu einem schweren Unfall. Die beiden anderen, die kamen heil davon. Ich wurde mit der Ambulanz ins Unispital gebracht und lag dort auf dem Notfall. Ich wollte eigentlich Jesus ausweichen, diesem für mich kritischen Thema. Und da, im Notfall, besuchte mich Jesus im Spital und fragte mich voll Liebe: Peter, willst du weiterhin ohne mich leben? Und damals habe ich zu ihm gesagt: Nein, ich möchte dir gehören. Vergib mir meine Sünde. Und so vertraute ich ihm mein Leben an. Nochmals zurück zu dem Bild. Etwas hat in meinem Leben geändert. Jesus ist nicht mehr außerhalb meines Lebens, sondern Teil meines Lebens. Und was geblieben ist? Ich bin weiterhin auf dem Thron. Ich lebe, wie es mir gefällt und was ich mir vornehme. Ja, ich habe mich ja darüber gefreut. Meine Sünden sind vergeben. Jesus ist dafür gestorben. Ich habe ihm meine Sünden bekannt. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt kann ich davon ausgehen, Jesus geht mit mir. Er behütet mich. Ich kann in jeder Situation kann ich zu ihm kommen. Und er ermutigt mich und er hilft mir, dass mein Leben gelingt und meine Wünsche und Erwartungen in Erfüllung gehen. Ja, es gibt sicher ein tolles Leben. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken auch kennst, dass du denkst, ja, ich habe mich darüber gefreut, dass Jesus für mich meine Sünde gestorben ist und die habe ich ihm bekannt und jetzt gehöre ich einfach ihm. Aber ist das wirklich das Leben, das Gott sich für uns ausgedacht hat? Heißt das denn wirklich, an Jesus zu glauben? Im Neuen Testament sind mir einige Bibelstellen aufgefallen, die mich fast umgehauen haben. Eine zum Beispiel in Johannes 16, Vers 24, 25, da ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er sagt zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst? Mit anderen Worten, soll nicht mehr nach seinem eigenen Willen und seinen Wünschen leben. Und nehme sein Kreuz auf sich, und zwar in letzter Konsequenz, und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, also wer sein Leben in eigener Regie führen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, also sich mir vorbehaltlos ausliefert, der wird's finden. Nämlich das erfüllte Leben, das Jesus uns versprochen hat. Und Jesus war in der Bergpredigt auch so mit seinen Jüngern zusammen. Und da sagte er zu ihnen: Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Das Problem war, sie haben nicht nach Gottes Willen gelebt. Und noch eine Stelle aus dem Römerbrief. Wozu uns die alte, die sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und leben. Und vielleicht bist du jetzt schockiert über diese doch harten Worte von Jesus. Und du fragst dich, ja, was will er denn noch von mir? Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und vielleicht bist du selber verunsichert, ob du zu Jesus gehörst. Das Thema, was ist eigentlich das Problem? Weshalb starb Jesus am Kreuz? Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Das eigentliche Problem ist deine und meine Sünde. Die einzelnen Sünden, das sind die Konsequenzen der einen Sünde. Jemand hat das in diese Worte gefasst. Unsere Sünde ist nichts anderes als unsere Unabhängigkeitserklärung von unserem Schöpfer. Das ist der wunde Punkt, wenn wir auf eigene Faust unser Leben führen. Dann sind die einzelnen Sünden die logische Konsequenz, wenn wir es selber bestimmen. Dafür starb Jesus am Kreuz, um uns zu retten vom ewigen Verderben und uns zurückzugewinnen, dass wir uns ihm als unserem Retter und Herrn anvertrauen, um mit und für ihn zu leben. Das bedeutet es, an Jesus zu glauben. Hier nochmals das Bild. Da hat sich etwas geändert. Vor uns haben wir diese Skizze. Das Ich ist nicht mehr auf dem Thron, sondern Jesus. Das Ich hat Jesus Platz gemacht. Und seht, das ist Gottes Plan für dein und für mein Leben. Es geht also nicht darum, dass wenn ich Jesus meine Sünden bekannt habe und Vergebung erfahren habe, dass nun Gott mir zu verstehen gibt, schau mal, jetzt habe ich mein Leben für dich hingegeben. Das tat ich für dich. Schau, ans Kreuz. Da habe ich gelitten, bin für dich gestorben. Und jetzt, was suchst du für mich? Es geht nicht darum, dass ich jetzt mir Mühe gebe, nach Gottes Willen zu leben. Ich kann es gar nicht. Sogar der Apostel Paulus bekennt, dass mein Ich ist unter die Sünde verkauft. Ich bin ein Sklave der Sünde und ich schaffe es nicht, aus eigener Kraft so zu leben, damit es Gott gefällt. Oder gelingt es dir vielleicht? Ich kann mir vorstellen, wer immer versucht, von sich aus ein Leben zu führen, das Gott gefällt, der schafft es nicht. Trotz aller Mühe. Und es wird zu einem richtigen Krampf. Und du fragst dich, ja, wie werde ich frei von diesem Krampf? Wie werde ich denn überhaupt ein Gotteskind? Indem du dein Leben Jesus übergibst und zu ihm sagst, wenn du das tust, dann geschieht das, was wir hier sehen. Dann übernimmt Jesus die Führung deines Lebens und du bist von Neuem geboren. Du bist ein Gotteskind. Als ich damals in meinem jugendlichen Alter erkannte, dass ich zwar Jesus meine Sünden gebracht habe, um Vergebung für meine Sünden zu bekommen, Und ich realisierte, dass Jesus überhaupt gar nicht mein Herr ist. Und dass er mich ja gar nicht führen kann. Da habe ich Jesus gesagt, hier bin ich, das ist mein Leben, übernimm es. Verfüge du über mein Leben. Und ich bin bereit, jeden Weg zu gehen, den du mich führst. Und nun fragst du dich vielleicht, ja, aber kann man das wirklich tun? Jesus das Leben einfach in die Hände legen? Ich habe Angst davor. Ich habe Angst, was er mit meinem Leben macht. Ich habe ja dann keinen Einfluss mehr, wie er mich führt. Unter Umständen führt er mich Wege, die mir nicht gefallen. Vielleicht überfordert er mich. Und vor allem, ich kann ihm nicht mehr dreinreden. So habe ich auch gedacht. Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Ein Bibelvers. Und zwar aus Römer 8, Vers 32. Dort steht, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Das hat mir solchen Eindruck gemacht. Wenn Gottes Liebe so groß ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus für mich in den Tod gab, für meine Schuld, damit ich mit Gott versöhnt werde, dann kann ich ihm mein Leben anvertrauen. Dann meint er es gut. Dann zieht er mich nicht über den Tisch. Und dann macht er mir nicht irgendetwas vor. Und er führt mich nicht in eine Sackgasse. Und er lässt mich nicht irgendeinmal fallen, sondern dann steht er zu mir. Und er führt mich und er hat einen Plan mit meinem Leben. Denn er allein weiß, was der Sinn meines Lebens ist. Er kennt mich. Er weiß um meine Eigenschaften, Fähigkeiten, er hat ja mich geschaffen. Er weiß um meine Mängel. Aber er geht mir voran. Er sorgt für mich. Er weiß, was ich brauche. Ein spannenderes, sinnvolleres und geborgenes Leben kann ich mir nicht vorstellen, als das Leben mit Jesus Christus. Ich bin so dankbar für sein getreues Begleiten. Über Höhen und Tiefen, auch durch Versagen, Niederlagen, Anfechtungen, Probleme, schwere Wege. Aber er ist mir wirklich und uns, meiner Frau und mir, treu geblieben, seit weit über 50 Jahren. Und was heißt das für dich? Wenn dir heute aufgegangen ist, ja, Jesus ist ja nicht nur für meine einzelnen Sünden gestorben, dass ich da mal unehrlich war und dass ich dort geflucht habe und dass ich und so weiter, sondern für deine Sünde gestorben ist, wie wir es jetzt miteinander betrachtet haben. Ja, Jesus möchte für sein großes Opfer, das er für dich gebracht hat, nicht eine Gegenleistung und sagt, schau hier, das habe ich für dich getan. Und jetzt erwarte ich von dir irgendwie eine Gegenleistung. Was tust du jetzt für mich? Jesus erwartet keine Leistung von dir. Er will nichts anderes als dein Herz. Und wenn du ihm dein Herz gibst, wenn er Herr deines Lebens wird, du ein Gotteskind wirst, von Neuem geboren, denke nicht daran, dass du dann die Sünde ein Fremdwort für dich ist. Satan wird alles versuchen, gerade dich, wenn du zu Jesus gehörst, wieder einzufangen. Dich auf seine Seite zu ziehen. Und so ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus leben und eben immer wieder auch erkennen, jetzt ist Satan wieder dran, der mich versuchen will, mich locken will. Und dass ich ihm sagen kann, verschwinde. Ich gehöre nicht mehr dir. Jesus ist mein Herr. Ich folge ihm. Ja, von Paulus stammen diese Worte aus dem 2. Korintherbrief. Christus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich leben, sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und ich schließe mit dem Text eines Liedes, das wir damals in meiner Jugendzeit oft gesungen haben. Es fasst irgendwie zusammen, was wir heute Morgen miteinander betrachtet haben und zugleich auch, um was es im Glauben geht. Das sind die Worte. Viele Menschen sagen, sie seien Christen. Und wenn man sie dann fragt, ist Gott in deinem Leben Herr? Da sagen sie kein Wort. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen. Und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Mancher Christ lebt ohne Glück und Freude, weil er auf eigene Faust sein Leben immer weiterführt. Und das hat keinen Wert. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Amen.